Der Predigtext für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Galater, Kapitel 5, die Verse 25 und 26. Und ich lese aus Kapitel 6, die Verse 1 bis 3 und 7 bis 10. Wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch im Einklang mit dem Geist sein. Lasst uns nicht Prahler sein, indem wir einander herausfordern und aufeinander neidisch sind. Brüder, wenn ein Mensch überrascht worden ist durch irgendeine Verfehlung, bringt ihr, die Geistbegabten, einen solchen wieder in Ordnung durch den Geist der Sanftmut. Gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Tragt einander die Lasten und so werdet ihr erfüllen das Gesetz des Christus. Wenn jemand meint, etwas Besonderes zu sein, während er doch nichts ist, betrügt er sich selbst. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was nämlich ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist her ewiges Leben ernten. Das Gute zu tun, lasst uns nicht, aber nicht müde werden. Zur für die Ernte eigentümlichen Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht im Tun des Guten ermatten. Folglich also, solange wir noch Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, jedoch am meisten gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Unser Text besteht nicht aus vielen lose zusammengefügten einzelnen Sprüchen. Mancher hat darin vielleicht seinen eigenen Trauspruch entdeckt, zum Beispiel: ein jeder trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, war, glaube ich, der letzte Trauspruch einer Trauung, die ich hatte. Vielleicht gelingt es uns aber trotzdem, den roten Faden in diesem Text zu entdecken. Kurz vor unserem Text steht ein sehr bekannter Vers der Bibel, aber die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die Frucht des Geistes ist Liebe in ihren besonderen Ausdrucksweisen, in den eben auch genannten. Zwei davon werden hier in unserem Text beispielhaft entfaltet, nämlich die Sanftmut und die Güte. Als Christen haben wir den Heiligen Geist empfangen und dieser Geistempfang ist nicht ohne Folgen. Zum Beispiel bringt dieser Geist Frucht. Manchmal denken wir ja, so wie bei den Apfelbäumen, da so zwischen Lanke und wie heißt das hier? In der Mühle, ja. Weil wir bei Mühlenschaden. In der Mühle, ja. Da stehen die Apfelbäume, die wachsen halt so, die Äpfel. Der Apfelbaum trägt eben auch Äpfel, klar. Aber die Frucht müssen wir auch wollen. Vorbereiten, aussehen, begießen, pflegen. Unsere Grundsätze, die wir haben, sollen ja auch Prinzipien unseres Handels sein. Das meint der erste Vers: wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch im Einklang mit dem Geist sein. Unser Leben besteht nur zum geringen Teil darin, dass wir christliche Versammlungen besuchen, wie jetzt hier gerade. Es überwiegen die Strecken dazwischen. Und da kann es dann auch passieren, dass das, was in unserem Leben so gut und im Geist Gottes begonnen hat, unterwegs auf der Strecke bleibt. Sicherlich ist der Heilige Geist eine überwältigende Macht, aber das bedeutet nicht, dass wir uns nur so passiv hinhocken und dann auf sein Wirken lauern. Wer keine Schwimmbewegung macht, der geht unter. Wenn wir nur passiv sind, dann wird das Fleisch aktiv. Es wartet nur auf solche Gelegenheiten, dass wir müde werden. Paulus nennt ein Beispiel aus seiner eigenen Beobachtung und meint, wie schnell überfällt uns, und er schließt sich da selber mit ein, wie leicht und wie schnell überfällt uns die Geltungssucht. Was wurde nicht alles im Geist begonnen und endet im Fleisch? In diesem zum Beispiel Paulus setzt dem zwei Beispiele entgegen, die zeigen, wie der Geist mit solchen Entwicklungen, mit solchen Abwärtsentwicklungen fertig wird. Und diese beiden Beispiele sind aus dem Vers, die Frucht des Geistes ist Liebe, und dann die Aufzählung, sind daraus die Sanftmut und die Güte. Diese beiden Beispiele werden in diesem Text entfaltet und sind auch die beiden Punkte dieser Predigt. Das erste Beispiel ist also die Sanftmut, eine Frucht des Geistes. Paulus gibt zu, dass es in der Gemeinde Jesu Verfehlungen geben kann. Und er stellt die Frage, wie kann eine Gemeinde im Fall eines Fehltritts in ihren eigenen Reihen geistgeleitet handeln und das Gesetz Christi erfüllen? Wie geht christliche Gemeinde mit den Defiziten in ihrer Mitte um? Zum Beispiel, wenn einer sündigt. Sündigen denn alle anderen einfach hinterher? Mit der Entschuldigung, das macht doch jetzt sowieso längst jeder, alle, ich auch. Paulus geht es darum, dass die Gemeinde im Geist wandelt, Vers 16. Dass sie durch den Heiligen Geist geführt wird, Vers 18. Dass sie im Einklang mit dem Geist handelt, Vers 25. Wie oft ist von der Sünde des einen die ganze Gemeinde betroffen? Nur eine taktlose Bemerkung, eine unschöne Spitze, eine gedankenlose Ungerechtigkeit, eine feige Ausrede, eine peinliche Unbeherrschtheit. Das Ergebnis ist, die Gemeinde leidet Not. Und die verbleibende Liebe fällt dann schwer. Der Geist ist betrübt. Paulus sagt, bringt einen solchen durch den Geist der Sanftmut in Ordnung. Sanftmut klingt ja irgendwie weich, kuschelig, gezähmt. Man kann sich das ja nur wünschen, so von sanftmütigen Menschen umgeben zu sein. Sanftmut war, glaube ich, auch euer Trautext, Anja und Jan, erinnere ich mich gerade. So was Gezähmtes, das wünscht man sich, Sanftmütigkeit. Gut für all die anderen wäre es, wenn ich denn selbst auch sanftmütig bin. Wenn Paulus rät, hier im Geist der Sanftmut zu handeln, danach zu greifen, da dürfen wir nicht daraus schließen, als könnte man in allen anderen Fällen vielleicht auch ruhig mal ganz grob mit den Leuten umgehen. Verfehlungen führen zum Bruch, ja, zum Bruch der Gemeinschaft. Aber wo immer solch ein Bruch passiert, da sind wir nicht Gegner, sondern durch Christus sind wir Brüder und Schwestern und Geschwister. Es scheint, Paulus mache sich um die, die ermahnen, mehr Sorgen als um die, die gefallen sind. Die, die ermahnen, können alles schlimm machen. Sie können es noch schlimmer machen, als die Verfehlung selbst gewesen ist. Bei dieser Aufforderung zum geistlichen Umgang mit fremden Sünden geht eine bezeichnende Anrede voraus, dass nämlich Paulus sagt, ihr Geistgeleiteten, ihr Geistbegabten. Und damit sind alle in der Gemeinde angesprochen. Und zwar als das, was sie sind, als Geistbegabte. Handelt als solche, die mit dem Geist Gottes ausgerüstet sind. Bringt den Gefallenen in Ordnung. Diese Aufgabe bleibt der Gemeinde nicht erspart, auch wenn die Gemeinde dieser Aufgabe oft nicht nachgeht. Ein Glied, das schmerzhaft und nutzlos wie ein ausgekugelter Arm aus dem Leib der Christusgemeinde herausragt, so wie aus mancher alten Puppe. Hatte früher manchmal so eine Ansammlung von Puppen vorgefunden bei meiner Oma. Da guckten auch die Arme raus, die konnte man dann wieder so irgendwie so reindrehen. Hielt aber nicht so lange. So ist das auch mit denen, die aus dem Leib rausgerenkt sind. Die sind wieder einzurenken. Und das muss ja getan werden. Wir wissen oft nicht, wie das geschehen soll. Es soll auf jeden Fall durch den Geist der Sanftmut geschehen. Was aber, wenn das Böse unbußfertig den Raum der Gemeinde beherrscht, dazu noch öffentlich Anhänger wirbt und verführt? Wenn also so eine Art Sauerteigeffekt droht? Trotzdem Liebe. Aber dann schafft die Liebe klare Fronten und lässt das Böse nicht auf Watte fallen, sondern auf Widerstand stoßen. Die Liebe freut sich nicht der Ungerechtigkeit. Sie lächelt nicht einfach so, wenn was schief geht. Ist immer interessant, wenn was schief geht. guckt man nur so und grinst. Nein. Die Gemeinde lässt erkennen, wozu sie Nein sagt. Und das kann bis zur Trennung gehen. Schafft den alten Sauerteig weg, schreibt Paulus an anderer Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 5. Eine Gemeinde hat ihre sachlich notwendige Grenze. Sonst wird sie ja orientierungslos und unfähig, die nächste Probe zu bestehen. Sonst schwimmt sie mit dem Strom, was bei Fischen dann oft als nicht so gesund angesehen wird, zumal wenn sie noch auf dem Rücken schwimmen. Darum kann das Handeln im Geist in der Weise, dass die Gemeinde kraftvoll Widerstand leistet, genauso wohltätig sein wie ein sanftmütiges Zurechtweisen. Nun, die Mahnung für die Ermahner setzt sich fort. Gib Acht auf dich selbst, dass du nicht versucht werdest. Das kommt etwas unvermittelt in dem Satz. Der Satz bricht wie ab und dann auf einmal nicht ihr und die Gemeinde, sondern du. Ich bin gemeint. Eben spricht Paulus von der Gemeinde und auf einmal, so ganz direkt, sagt er du. Und das rüttelt uns auf. Alles Handeln, das dazu dient, andere zurechtzubringen, muss von einer sehr wachsamen Selbstprüfung begleitet sein. Und das muss ich mir bewusst machen, wenn es so ist, dass ich mancher Versuchung wohl nur deshalb nicht erlegen war, weil ich sie bisher noch gar nicht erlebt habe. Ich wäre längst reingefallen. Manche Versuchung habe ich allein wegen der Güte Gottes bestanden. Was ich dann für Bewährung halte, war in Wirklichkeit nur Bewahrung. Das kann ich mir bewusst machen, wenn ich über andere urteile. Unter diesem Blickwinkel der Selbstprüfung schafft sich Gott seine Gemeinde als eine Seelsorgegemeinschaft. Wenn das alle so sehen würden, dann wäre das irgendwie ein helfendes Miteinander, selbst wenn man einander etwas sagt und damit auch zumutet. Seelsorgegemeinschaft. Auf diese Weise wird die Gemeinde fähig, mit den Müden zu reden. Und wenn wir als Gemeinde mit den müde gewordenen neu reden und sie dann auch hören, dann wird Gemeinschaft neu begründet. Und vom Gefühl her würde man vielleicht sagen, sie wird wieder hergestellt. Tragt einander die Lasten und so werdet ihr erfüllen das Gesetz Christi. Hier ist nicht der Einkauf gemeint, obwohl das ja auch so sinnbildlich stimmen könnte. Tragt einer die Last des anderen, nimmt ihm mal die Tasche ab, trägt ihm ein Stück Treppe hoch. Die Last des Lebens, der Arbeit oder der Krankheit. Ja auch, aber darum geht es hier nicht in erster Linie, sondern um die Belastung durch die Schuld. Wir sind aufgefordert, einander zu lieben, zu dienen, zu trösten, zu ertragen, immer noch hochzuachten, zu erbauen, anzunehmen, füreinander zu sorgen, einander freundlich und barmherzig zu sein und vieles mehr. Das ist hier gemeint. Aber hier wird dem Einander die Krone aufgesetzt, denn das Miteinander soll auch beinhalten, dass wir uns unter die Schuld des anderen mitstellen. Das Miteinander hält durch, auch wenn der andere in seinem Unrecht dasteht. Da bricht die Kraft des Heiligen Geistes durch. Füreinander statt gegeneinander. Das sind Parolen, denke ich gerade so, wenn ich die sage. Wie oft bin ich doch mehr für ein Gegeneinander als für ein Füreinander. Füreinander statt gegeneinander. Denn Christus ist unser Friede. Und dieser Friede erwählt sich irgendjemanden zum Werkzeug. Das muss nicht immer derselbe sein. Es muss nicht immer derselbe sein, der den Frieden innerhalb der, in den Reihen der Gemeinde vermittelt. Aber einer in der erhitzten Runde empfängt den Impuls und mal ist es dieser und mal ist es jener und die Gemeinde handelt danach, wenn wir im Geist leben, so lasst uns im Einklang mit dem Geist sein. Vielleicht hatten wir ja recht. Wir waren neidisch, hatten Rachegefühle, suchten Genugtuung. Aber all diese Bedürfnisse sind unter der Herrschaft Jesu und der Kraft seines Geistes auf einmal verdunstet. Schön. So wie Jesus die Sündenlast am Kreuz trägt, so soll das Kreuz nun zum Füreinander der Schwestern und Brüder werden, selbst wenn durch Verfehlung Bruderschaft bis aufs Äußerste auf die Probe gestellt wird. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. So wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Steht im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13. Oder in Epheser 5, Vers 2, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns gegeben hat, als Gabe und Opfer. Dieses Lebensgesetz Christi wird zum Lebensgesetz der Gemeinde, ja auch zum Überlebensgesetz der Gemeinde. Falsche Selbstprüfung führt zur Selbsttäuschung. Und solche Selbstprüfung ist unbrauchbar. Nämlich wenn wir meinen, etwas zu sein, während wir doch nichts sind, dann betrügen wir uns selbst. Das ist unser Problem, dass wir uns unaufhörlich beweisen, dass wir doch jemand sind und uns immer ins beste Licht rücken. Dann machen wir uns her über den Splitter im Auge des Bruders, während im eigenen Auge ein ganzer Balken hin und her wackelt. Das wäre genau die Karikatur von Gemeindeerziehung. Es wäre außerdem sehr eigenartig, würden wir aus der Not des Bruders solch ein Wohlgefühl gewinnen, nach dem Motto, ein Glück, dass wir nicht so sind oder dass uns dieses oder jenes nicht selbst passiert ist. Mancher fühlt sich ja aufgrund dessen, was er bei einem anderen für einen Fehler hält, selbst wunderbar getröstet. Aber solcher Trost ist sehr fragwürdig. Man muss aber andererseits kein schlechtes Gewissen haben, wenn man ein gutes hat. Unser gutes Gewissen ist allerdings nicht der Maßstab, den Gott im Endgericht anlegen wird. Denn manchmal haben wir ja nur deshalb ein gutes Gewissen, weil wir ein schlechtes Gedächtnis haben. Und nicht alles, was wir für Würde halten, ist auch solche. Manche Fehler bleiben ja einfach verborgen. Und das zu wissen, macht uns nicht selbst zufrieden, sondern bringt uns in die Solidarität zu dem Bruder, zu der Schwester, zu den Menschen, über den wir nachdenken oder sprechen. Das soweit zur Sanftmut und nun noch zur Güte. Das Wort Gott kommt nicht von gut, aber Gott kommt sprachlich dem sehr nahe. Gott ist gut. Gott allein ist gut, sagt Markus 10, Vers 18, sagt Jesus. Darum sind auch sein Wille und seine Gebote gut. Jede Gabe kommt von Gott und ist gut. Er lässt eine gute Botschaft verkündigen. Durch ihn hat die Gemeinde Gutes und soll Gutes tun. Er hat in den Glaubenden ein gutes Werk angefangen. Und lässt nun alle Dinge zum Guten für sie zusammenwirken. Er verleiht eine gute Hoffnung. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Es ist gut. Er ist gut zu uns. Er ist ansteckend gut. Und sein Geist stößt in unseren Geist und macht uns bereit zu guten Werken. In Galatien liest die Fürsorge der Gemeinde Anbefohlenen nach. Darin war der Einklang des Geistes getrübt, wenn das Miteinander auch in der Weise der Fürsorge nicht mehr stimmig ist. Paulus ermahnt die Gemeinde und sagt, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Ein Landwirt wird das bestätigen, was ein Mensch sieht, das wird er ernten. Und die Saat könnte auch ein Spott sein. Paulus verknüpft dieses Saat-Ernte-Bild mit seinem bisherigen Bild von Fleisch und Geist und schreibt, denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ja ewiges Leben ernten. Jeder erntet genau das, was er sät. Unsere Saat. Wir können Gott zum Zuge kommen lassen, das heißt jeden Gedanken, den wir hegen, jedes Wort, das wir sprechen, jede Tat, die wir tun, vertrauensvoll in Gottes Schoß legen. Werden wir nicht machen in der Praxis. Geht ja mal alles viel zu schnell. Aber wir können uns jeden Morgen auch darauf vorbereiten und so sehen. Die Güte Gottes gilt jedermann, aber eigenartigerweise schwenkt die Kamera in den Nahbereich der eigenen Gemeinde. Solange wir noch Gelegenheit haben, lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, jedoch am meisten gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Der Acker hat für den Seemann etwas Ermutigendes. Er schreitet ihn ab, ohne schon zu sehen. Er sät auf Hoffnung. Ansporn zur Treue ist die Verheißung, dass wir zu seiner Zeit ernten werden. Tatsächlich wird so manches mit Tränen gesät. Manchmal haben wir uns eingebracht, investiert und denken, da kommt nichts bei raus. Aber wir dürfen glauben und hoffen. Dürfen glauben und hoffen, dass wir mit Freuden ernten werden. Die guten Werke sollen allen gelten, aber zuallermeist gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Heißt das, dass die Liebe nur in den eigenen Reihen so zirkulieren soll? Das müsste sie fragwürdig machen. Aber die Gemeinde spielte sich damals in Hausgemeinden ab und die Hausgemeinde wurde so zum Testfall für die allgemeine Liebe. Es kann nicht sein, die Liebe zu den Fernsten zu predigen und vielleicht auch zu praktizieren und die buchstäbliche Nächstenliebe in der Hausgemeinde oder unmittelbar vor der Haustür zu verleugnen. Die Logik liegt ganz in der Linie von 1. Timotheus 5, Vers 8. Wenn jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. An zwei Beispielen zeigt Paulus die Liebe, den Wandel im Geist, einmal in der Sanftmütigkeit und zum anderen in der Güte. Für beide Beispiele mag folgendes Bild gelten, und damit möchte ich schließen, dass irgendwo im Dienstzimmer eines Pastors mit einem angefügten Dialog hing. Das Bild, ein Mädchen trägt einen Jungen. Der Dialog darunter, jemand sagt zu ihr, was für eine Last. Das Mädchen aber antwortet, das ist keine Last, das ist mein Bruder. Als Gemeinde handeln wir nicht nach dem Motto, wie du mir, so ich dir, sondern wie es auf der Einladung für das Adonia-Konzert geschrieben steht und heißt, wie Gott mir, so ich dir. Amen.